Ja, hallo, hallo. Heute ist der 23. November. Es ist 17 Uhr und 7 Minuten. Wir begrüßen euch hier im Café Klofka. Zum Lesecafé. Ja, ganz spontan habe ich natürlich jetzt hier jemanden gezogen. Eigentlich ist es jemand, der gesagt hat, naja, ich würde ja lesen, wenn jetzt, aber wenn so viele da sind, würde ich jetzt nicht unbedingt, also kannst du mich wirklich ein bisschen zurück, ne? Und da habe ich gesagt, nee, zurück gibt es hier nicht, ne? Gemeldet ist gemeldet. Ihr wisst alle, was ich meine, ne? Und, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich sehe sie gar nicht, sie versteckt sich hinter mir, vor mir. Nein, nee, daneben. Die Brücke. Nein. Frau Hohmann hätte ich gerne hier. Es war aber wirklich gezogen, ne? Also es ja, bin ich. Oh, das hat aber schon einen Schlafanzug an, ne?
Also guten Abend. Ich habe heute ein Buch mitgebracht. Das ist ein Tagebuch einer deutschen Familie in Rom. Ich habe ja schon mal gesagt, also die immer hier sind, wissen das, ich habe auch ein paar Jahre in Italien gelebt, in Neapel. Und ich habe diese Familie, diese Frau, diesen Mann, diese Kinder, kenne ich alle persönlich. Wir sind nach wie vor in Verbindung. Das lässt immer ein bisschen mehr nach, je länger die Zeit so ins Land geht. Aber auf alle Fälle ist es sehr interessant. Eine Familie mit drei Kindern verbringt ein Jahr in Italien. Genauer vor den Toren Roms. Die Familie ist eine sogenannte Bundeswehrfamilie, an Umzüge und neue Umgebungen gewöhnt. Diesmal ist es jedoch auch für sie etwas Besonderes, denn zum Orts- und Schulwechsel, zur Gewöhnung an neue Nachbarn, kommen dieses Mal eine neue Sprache, eine andere Lebensphilosophie und ein anderes Klima hinzu. Außerdem sind die geliebten Großeltern, das gewohnte Netz der Verwandten und Freunde weit weg. Das Haus war schnell gefunden. Es liegt etwa 10 Kilometer nördlich von Rom im etruskischen Hügelland und gehört zum Ort Sacrofano. Die Vorteile des Hauses waren gute Luft, Ruhe, viel Platz zum Spielen für die Kinder. Die Nachteile lagen in der Entfernung zur Schule, den fehlenden Nachbarn und vor allem Nachbarskindern und vielleicht in dem etwas verfälschten Bild von Rom. Rom pur, das heißt rund um die Uhr mit allen Schatten und Sonnenseiten, gab es nicht. Dafür konnte ein echt italienisches Dörfchen im Detail studiert werden. Die Familie besteht aus Michael, dem Vater und Familienoberhaupt, aus Johanna, der 11-jährigen Tochter, aus dem fast 10-jährigen David, aus Katharina, 7 Jahre alt, und aus Erika, der Mutter und Computerbesessenen, die das hier vorliegende Tagebuch Tag für Tag im Internet entstehen ließ. Michael fuhr jeden Tag mit dem Motorrad in die Innenstadt direkt an den Tiber, wo er den italienischen Generalstabslehrgang als Gast besuchen durfte. Die Kinder gelangten mit Auto und Schulbus in die entfernte, aber geliebte deutsche Schule Rom, während Erika Zeit genug hatte, um die Italiener, Italien und Rom kennenzulernen. Juli. Ankunft in Rom. Bei bestem Deutschlandwetter abgeflogen, 18 Grad, Sonnenschein, bei leicht bewölktem Himmel, haben wir im Flugzeug auf 33.000 Fuß, 46 Grad minus. In Fiumicino, dem Flughafen von Rom, sind es dann 36 Grad im Schatten, die uns seitdem nur noch nachts verlassen haben. Da meine Badesachen noch im Möbelwagen sind, leiht mir unsere Vermieterin einen Badeanzug, denn ohne Pool ist das Leben hier nur die Hälfte wert. Die Kinder sind nicht mehr aus dem Wasser zu bekommen. Die Wohnung ist ein Traum. Groß, toll eingerichtet, einfach zum Wohlfühlen. Von der Terrasse schauen wir auf weites Land. Hügel, Äcker, Felder, Bäume, vereinzelt Gehöfte. Am Horizont Rom. Der erste Tag. Nach einer durchwanderten Nacht, zu warm, neues Bett, neues Haus, beginne ich den Tag um 6.30 Uhr mit einer ausgiebigen Runde im Pool. Da wir kein Brot haben, packen wir noch vor dem Frühstück die Kinder ins Auto, fahren in unser Städtchen Sacrofano und kaufen Brot und Brioche beim Panificio, das ist der Bäcker. Kaffee kochen wir ohne Filter und Kanne im Topf auf dem Herd. Gegen Nachmittag einen Anruf, unsere Sachen aus Deutschland kommen. Oh Schreck, die wunderschöne Wohnung wird mit unserem Plurren vollgestopft. Leider kommen die wichtigsten Dinge nicht mit. Das Kanu, das Bügelbrett, die Pinnwand und die Stützen von Keyboard und Tischfußball fehlen. Anschluss ans Internet. Lago Bracciano. Lago ist ein See. Fast alle Sachen sind in den Schränken verstaut. Meine Vermieterin fährt mit mir von Hot nach Hü, um für den Computer den richtigen Modemstecker zu kaufen. Wenn wir die Händler nach einem Internetprovider fragen, gibt es immer die gleiche Antwort. Non in questa zona. Nicht in dieser Gegend. Ein großer Elektroladen auf der Cassia hat ein passendes Modemkabel. Die Cassia, das ist auch interessant, das sind immer so ein bisschen Sachen erklärt, die vielleicht auch für Nicht-Insider interessant sind. Die Konsularstraßen des alten Rom haben ihre schönen alten Namen behalten. Wir wohnen zum Beispiel auf der Flaminia, die den Norden Europas mit Rom verbindet. Das ist interessant. Nachdem wir auf dem Markt waren, finde ich an einem Kiosk ein Computermagazin mit CD-ROM, auf der ein zweimonatlicher Gratiszugang zu einem römischen Provider ist. Gekauft. Der neue Stecker passt, ist aber zu kurz. Michael fährt noch einmal los und bringt ein Kabeltrömmelchen für lange Telefonschnüre mit, in das man auch ein Modem anschließen kann. Mit der neuen CD-ROM komme ich ans Netz, aber irgendetwas mache ich noch falsch, denn ich kann leider nur die Seiten meines Providers bewundern. Irgendwie doch nicht das, was ich wollte. Gegen Abend machen wir einen wunderschönen Ausflug an den gar nicht so weit entfernten Lago Bracciano in den Ort Trevignano. Als wir ankommen, wird es gerade dunkel. Wir schlendern über die Uferpromenade, lassen uns das italienische Eis schmecken, spielen mit den Kindern auf einem Spielplatz und genießen einfach den Sommerabend. Erste Kontakte im Dorf. Ich hab's geschafft, ich bin im Netz. Und E-Mails verschicken und empfangen geht auch. Wir fahren ins Dorf. Michael geht zu Bruno, dem Parrucchiere, ist der Friseur, während ich mit den Kindern den mittelalterlichen Stadtkern erkunde. David ist begeistert. Nach gelungenem Haarschnitt werden wir von Bruno zu Peppino, dem Tankstellenbesitzer, geschickt, der im Chor des Ortes singt. Am 7. September wird meine erste Chorprobe sein. Ich bin gespannt. Neapel und Vesuv. In aller Herrgottsfrühe machen wir uns auf den Weg nach Neapel, wo unser Auto ein NATO-Nummernschild bekommt. Wir sind gegen 10:30 dort und beginnen ein zweistündiges Ringen mit den zuständigen Stellen, bis wir haben, was wir wollen. Ein AFI, Elliott Force Italy, Nummernschild und Benzingutscheine für den ersten Monat. Ein Tagesausweis ermöglicht uns einen Einkaufsbummel im amerikanischen Superstore und ein Mittagessen bei Wendy's. So muss ein Burger schmecken. Am Nachmittag steht der Vesuv auf dem Programm. Wir fahren mit dem Auto durch Napoli, direkt am Wasser entlang bis Ercolano. Von dort windet sich die Straße in Serpentinen zum Vulkan hinauf, durch Wälder, Lavablöcke, vorbei an einem breiten Fluss erkalteter Lava. Das letzte Viertel des Berges müssen wir zu Fuß gehen. Es gibt für jeden einen Holzstecken. Bei milden 32 Grad und einem kühlen Wind stapfen wir durch losen Sand etwa 1,5 Kilometer bergauf. Oben müssen wir für den letzten Einblick in den Krater Eintritt bezahlen. Aber es lohnt sich. Besonders für die Aussicht über den ganzen Golf von Neapel auf Pompeji und das Meer. Im Krater können wir einige Rauchfahnen ausmachen und ich meine Schwefelgeruch zu verspüren. Auf der Rückfahrt sehen wir von der Autobahn aus einen schweren Waldbrand. Cinema sotto le stelle. Der Tag wird mit Hausputz, Waschen und Bügeln verbracht. Und Baden natürlich. Der erste Besuch. Ein Kollege von Michael, der uns in Rom begrüßt. Er hat seinen zwölfjährigen Sohn auf dem Motorrad mitgebracht. Endlich ein wenig Abwechslung für Johanna, die den Kontakt mit Gleichaltrigen vermisst. Abends wollen die Kinder auf die Rollschuhbahn in Sacrofano. Aber dort wird gerade eine Leinwand aufgebaut. Es gibt Freiluftkino, Kino unterm Sternenhimmel. Eben Cinema sotto le stelle. Wir bleiben natürlich da. Wir sehen Das fünfte Element mit Bruce Willis. Ein toller Science-Fiction-Film, aber für Katharina wohl etwas zu aufregend. Die Nacht verbringt sie bei uns im Bett. August, es brennt. Felder und Wald direkt am Haus brennen. Welch eine Aufregung. Ein Hubschrauber versucht mit einem lächerlichen kleinen Wassersack ein paar Tropfen, in Klammer 300 Liter, in die Flammen zu schütten. Michael, die Kinder und die Nonna ist die Oma, wässern alles, was durch Funkenflug entflammen konnte. Katharina hat Angst. Als Nonna haben die hier bezeichnet, die Mutter des Vermieters. Mittlerweile beteiligen sich alle Hausbewohner an der Bewässerung der Grundstücksgrenze. Das Feuer rückt bedrohlich nahe. Endlich gegen Abend erscheinen Wasserflugzeuge und die Feuerwehr. Geschafft, gerade noch einmal Glück gehabt. Domenica alla Romana. Heute besuchen wir um 11 Uhr den Gottesdienst in unserer Pfarrkirche. Um Punkt 11 sind wir die Einzigen, außer dem Priester und einer Frau, die sich im Seitenschiff lautstark unterhalten. Er kommt auf uns zu, fragt uns aus, wer wir sind, woher wir kommen und erklärt uns, dass die Messe nicht vor 10 nach 11 anfängt, weil die alten Leutchen nicht so schnell laufen können, die jungen Familien sind alle im Urlaub. Nach einer halben Stunde ist die Messe vorbei. Es ging alles zack, zack, ohne Lieder, David ist sehr zufrieden. Den Rest des Tages verbringen wir mit Freunden bei uns zu Hause. Wir, Italien, hat die Tour de France gewonnen. Der heißeste Tag in diesem Jahr bisher. Michael hat seinen ersten Arbeitstag in Rom bei mörderischen Temperaturen. David verbringt ein paar Tage am Meer bei seinem Freund, mit seinem Freund Matteo. Wir verplaudern den Nachmittag bei deutschem Kaffee und Keksen gemeinsam mit unseren Vermietern auf der Terrazza. Abends unternehmen wir eine Rundfahrt mit dem Auto, um unsere Gegend besser kennenzulernen. Dabei entdecken wir einen Regionalpark, den wir unbedingt einmal bei Tageslicht besuchen müssen. Hier höre ich auf, damit die Nächsten drankommen.
Super.
Das geht weiter. Die machen dann sehr viele Ausflüge und sie stellt eigentlich, also das ist ja mal tagebuchartig geschrieben, recht kurz, und sie stellt eben doch ganz schön viel in Italien, ganz schön viele Orte vor, auch kleine, besondere Kirchen in Rom und lauter so. Also das ist ein interessantes Buch.
Wenn du nochmal den Titel nennst und das vielleicht hochhältst, so, dass man...
Notizen aus Italien.
Überschrift: So leben NATO-Offiziere in Italien.
Okay.
Ja, auch.
Du hast natürlich auch das Glück gehabt, dass du als Erster lesen durftest, auch wenn es dich natürlich ganz schön überrascht hat. Ne? Aber das Glück hat dir diese wunderschöne CD gebracht.
Dankeschön, da bedanke ich mich.
Gesponsert von Happy Fan Radio, die wieder heute mitschneiden. Und darüber freuen wir uns sehr, dass wir dann irgendwann mal das dann wieder im Radio hören können, was wir heute hier so fabrizieren. Darf ich dich bitten, nochmal den nächsten Leser zu ziehen? Ach, das heute trifft es wieder die eigentlich gar nicht. Die Elke.
Elke. Elke vor.
Elke vor.
Ja.
Das macht es ja richtig spannend, ne, heute. Na, hallo Elke.
Hallo, hallo.
Was hast denn du uns heute mitgebracht?
Also es geht ganz schnell, es ist nicht viel.
Willst du fast schon drehen?
Ja, also da das letzte Mal ist, habe ich gedacht, muss ich doch mal was Eigenes mitbringen.
Oh.
Weil immer nur genießen und von den anderen hören, naja.
Sozusagen das erste eigene.
Ja.
Oh, schön. Cool.
Feige geht nicht. Ich fange an mit etwas Prosa und dann kommt was ganz anderes. Lebensbaum, Baumleben, Baumleben. Weise wogt das Geäst. Horizontweit der Blick vom Wipfel übers Land. Noch nah die Zeit als Setzling, da war Wachsen, war Grünen, der erste Zweig, das erste Blatt, inmitten der Schonung. Jahresringe locken Borkenkäfer, leises Ächzen folgt dem Rütteln der Krone. Zeit verrinnt, Boden bricht, Wolken fliegen, Blitze zucken, Krachen im Geäst, bedrohliches Wanken. Wenn der Sturm sich legt, weint Harz aus geschundenem Holz. Dennoch, neue Zweige ausgeworfen, ausladend, weit bis ins fremde Revier. Früchte kichern zum Blättertango. Am Abend erbaulich ist an der Buche, später Skat im grünen Tann. und eine Party mit Kastanie und Co. Weise wogt das Geäst. Horizontweit der Blick vom Wipfel übers Land. Die Säge kann warten.
Und war es schwer?
Ja.
So muss es sein.
Ja. Also wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich was Eigenes lese und habe gestern noch so gedacht, ach, das ist alles alter Kram, muss mal was Neues schreiben, habe ich eigentlich, denke ich, jeden Tag und dann mache ich es doch nicht. Und deswegen Unsinn oder warum ich auch gestern keine Geschichte schreiben konnte. Unsinn, alles Unsinn. Der gesamte gestrige Tag. Schon das Wetter. Fette Regentropfen klatschten ans Fenster, dazu prasselte die Sonne aufs Dach, das mir Hören und Sehen verging. Als der unvermeidliche Regenbogen schließlich polternd durch den Kamin stieß, um sich noch nass vom Regen ausgerechnet auf meinem Schreibtisch zur Ruhe und zum Trocknen zu legen, hatte ich die Nase schon gestrichen voll. Und mich kaum noch gewundert, dass unsere Katze in meinen Lieblingspantoffeln zum Kühlschrank schlurfte. Nein, auch das wiederholte Augenschließen half nicht, ich war wach. Moin, brüllt's vom Hof her. Und der Zeitungsjunge gab meiner Tageszeitung die Flugbahn vor. Bevor das Worthülsenkompendium klatschend am Dielenbrett zerfledderte, hatte es das Flurlicht von der Wand gekickt, den Garderobenspiegel zerlegt und den Schirmständer entmannt. Wow, was für ein Revolverblatt, dachte ich, nahm der Katze die Pantoffeln ab, trocknete den Tisch, befahl dem Regenbogen, mein Haus zu verlassen, klaubte die Scherben aus dem Flur und verfluchte den Zeitungsboten. Unsinn, alles Unsinn. Und mal ehrlich, fürs einfach so Geschichte schreiben fehlt mir die Fantasie.
Ich habe einen Wunsch.
Ja.
Mehr? Margita Pötter. Margit, Entschuldigung. Ich muss mal mischen hier drin. Das kommt nicht so in der Reihenfolge, wie es kommt. Na hallo.
Erstmal eine Frage, wie machen wir das mit dem Gedicht von Herrn Hess? Soll ich das dann lesen, wenn er dran ist?
Nee.
Nicht?
Nee.
Soll ich gleich hinterher tun? Dann muss ich es erst holen.
dann hätte ich auch noch eins.
Dann kommst du dann noch einmal ganz kurz?
Ja, aber das muss ich nicht. Ich habe auch noch eins.
Soll ich hinterher?
Oder gleich?
Oder gleich. Ja,
dann
mach's gleich. Ich lasse es mal schon hier.
Ist ja bloß jetzt eins, ne?
Drei.
Deswegen.
Okay. Ich bleib dann gleich hier. Das dauert ja nicht so lange.
Okay, vielleicht für die, die das noch nicht wissen. Wir hatten ja mal so gesagt, also viele haben wunderschöne Gedichte, mancher ist nicht so sicher im Lesen und haben gesagt, wir können auch mal von anderen was lesen. Und da. Herr Hess war so freundlich, mir heute ein Gedicht von sich zu geben, was ich, glaube ich, auch gewünscht worden war und welches ich jetzt die Ehre habe, vorzulesen. Und lustigerweise hat es vom Inhalt her so ein bisschen so ähnlich wie das, was ich so gemacht habe. Das hat mich überrascht. Traum des Lebens. Die Kindheit war es, die sanfte, holde. Alles war noch bunt und neu. Stetig wird etwas erwachen. Fern war mir des Alltags scheu. Ich war im Land der farbig Träume, ich baute Schlösser mir aus Sand. In der Krone hoher Bäume war für mich das Wunderland. Zeit und Wind lässt sich nicht halten, bleibt für nichts und niemand stehen. Ich kann das Rad zur Rüt nicht schalten, ich kann meinen Weg nur weitergehen. Es ist der Augenblick gekommen, ich bin zum Mann herangereift. Mein Sinn, der macht mich ganz benommen, das Schwert der Zeit hat mich gestreift. Es klopft der Herbst schon an die Pforte, der bringt mir viel Gold und Ehr, bringt mir Ruh an jenen Orte, die ich jetzt so sehr begehr. Silbern ist das Haupt, das meine. Es läuft die Zeit, ich weiß, ich weiß. Gestern waren Kinderträume. Morgen bin ich schon ein Greis.
Ja, ganz anders,
ne? So, ja. Ich hänge mich da jetzt hinten ran, ehe ich meine eigenen Sachen bringe. Und zwar haben wir die Zeit am Wickel. Die Zeit. Ohne Anfang, ohne Ende, haltlos stets die Zeit verrinnt. Zukunft gibt es und Legende. Stetig neu die Zeit beginnt. Zeit ist endlos und auch ewig, wie das weite Himmelszelt. Macht nie Halt, entschwindet stetig, weil Ewigkeit niemals zerfällt. Zeit ist das, was niemals steht. Sie wird von deren Wind verweht. Die Zeit, die hat der Wind geboren, der da stetig um uns weht. Stets geht sie im Flug verloren, niemand weiß, wohin sie geht. Eine Lilie zarte Knospe, die in der Morgenröte bricht, zeigt mir bald auch ihre Nöte, denn ewig blühen kann sie nicht. Zeit ist das, was niemals steht, sie wird von deren Wind verweht. Ein Samenkorn fällt sacht auf Erden, getragen ward es her vom Wind. Eine Eiche will es werden, doch die Zeit nur mühsam rinnt. Ein Sturm stößt um einmal die Eiche, die seit langer Zeit dort stand. Einer Maie sie jetzt weiche, die da grünet auf ihrem Stand. Zeit ist das, was niemals steht, sie wird von deren Wind verweht. Freunde bringt die Zeit des Lebens, auch den Feind, der Wunden schlug. Schwer ist es, dies zu vergeben, doch ist dieser Weg sehr klug. Feuer brennen sachte nieder, sieh der Sand im Glase rinnt. Hör der Hahn, er kräht schon wieder, weil der neue Tag beginnt. Zeit ist das, was niemals steht. Sie wird von deren Wind verweht. Geboren bist du, um zu leben. Heute bist du noch ein Kind. Willst nach Reife du schon streben? Sieh, wie schnell die Zeit verrinnt. Zeit bringt Leiden uns und Freude, heilt die Wunden dir und mir. Kinder werden uns geboren und ein Mensch, der geht von dir. Zeit ist das, was niemals steht. Sie wird von deren Wind verweht. Geboren ist uns Mutter Erde und der Sonne goldenes Licht. Einmal werden fallen Scherben. Wann, das weiß man heute nicht. Wird es uns doch wohl gelingen, sie zu halten lange Zeit? Der Teufel wird sie sonst verschlingen und dann kommt die Ewigkeit. Zeit ist das, was niemals steht. Sie wird von deren Wind verweht. Es ist großartig. Ja, wir haben November und ich stimme mal nicht ganz konform mit unserem Novemberwetter. Das ist ja eher noch wie Spätsommer oder Frühherbst, wie auch immer. Ich habe hier ein Novembergedicht geschrieben. November. Einst ernteschwere Felder liegen brach und kalt. In der Ferne spinnwebgrau der Wald versinkt im frühen Dämmerlichte bald. Unmerklich gleitet Tag in Nacht hinüber, das alte Jahr verlischt, ist bald vorüber. Feuchte Nebel wabern bis zum Horizont, sie bringen Schmuddelwetter. Ein wilder Sturm zaust kahler Bäume letzte Blätter. Der Winter klopft schon an die Tür. Und dazu habe ich eine kleine Geschichte mitgebracht, die auch so um die Herbstzeit geht, aus meiner frühen Kindheit, bei Großvater. Ich erinnere mich gern an die Herbstabende bei Großvater, wenn die Nachmittagsdämmerung im spärlich möblierten Wohnzimmer Schatten zeichnete. Diese Stunden verloren für mich, trotz der immer gleichen ablaufenden Rituale, nie ihren eigenen Reiz. Großvater war schon ein paar Jahre Witwer und hielt nicht mehr so peinlich genaue Ordnung wie meine Mutter. Das liebte ich an ihm. Mich störten keine halb ausgetrunkenen Tassen auf dem Tisch und keine stehengebliebene Zuckerschale. Ich mochte sein Tisch durcheinander. Abendbrot gab es nur in der Küche. Dann kam seine immer gleiche Frage: Was willst du heute, Schmalzstulle oder mit Butter? Es war sein Spiel. Er mochte besonders Schmalz mit Zucker und wollte mich von dieser Köstlichkeit überzeugen. So brauchte es eine Weile Rederei, bis wir uns einig waren und ich endlich eine Schmalz-Salzstulle und ein Butter-Zuckerbrot bekam. Nach dem Essen gingen wir stets eilig ins Wohnzimmer zurück, zum Gemütlichmachen, wie Großvater sagte. Dann schnitzte er Stöcke oder fertigte für mich kleine Peitschen zum Kreiseltreiben, denn Hände stillhalten gab es bei ihm nicht. Manchmal machte er auch aus Holunderstücken kleine Flöten. Ich staunte immer, wie geschickt er solche Sachen fertigte mit seinen schweren Händen, die meistens derb zufassten. Wir saßen beieinander und Großvater werkelte und erzählte aus seinem Leben. Manchmal klapperten die Fensterläden dazwischen, besonders bei starkem Wind. Na. Waren die Zimmerschatten bis an den Tisch vorgerückt, erhob sich Großvater mit steifen Knien und holte vom Herdfeuer mit einem Filibus Glut. Damit entzündete er die dicke weiße Kerze im eisernen Tellerleuchter. Sobald die Kerze brannte, ging er hinaus und schloss die Fensterläden. Dabei geisterte seine gebeugte Gestalt als Riesenschatten über die Wände und schlüpfte mit ihm zur Tür hinaus. Dieser Moment, allein in der Dämmerung, war schauerlich und sicher zugleich. Er hat sich mir tief eingebrannt, denn nun traten alle Herrlichkeiten auf dem Tisch deutlicher hervor. Sie warfen ungewohnte Schatten, die im Kerzenlicht zitterten und mich atemlos hinschauen ließen. Da war zuerst das dicke Schneidebrett mit Kratzern und Rissen. Dazu gehörte ein Messer mit genietetem schwarzen Holzgriff. Seine Klinge war ganz schmal, aber es war so scharf, dass Großvater es für alles benutzte. Dann gab es noch die fleckige Schreibtischgarnitur aus Holz mit dem schwärzlichen Tintenfass, einem Tintenwischer und einem Federhalter mit einigen Ersatzfedern. Manchmal lagen auch Nadeln mit knubbeliger Radiergummi und Bleistiftstummel daneben. Großvater schrieb noch viel und gern und alles mit Federhalter. Hochinteressant war auch die Tabakschneidemaschine. Großvater war Raucher und schnitt seinen Tabak, den er selber anbaute, und erntete mit diesem Gerät. Feinere Tabakkrümel wurden in einer darunter befindlichen Mulde aufgefangen und in den ledernen Tabakbeutel gefüllt. Zu den Tischherrlichkeiten gehörten noch Pfeifenstopfer, Reiniger und eine kugelige Pfeife mit kurzem, gebogenen, ziemlich abgenutzten Mundstück und eine kleine, extra für mich geschnitzte Pfeife. Sie war unser großes Geheimnis. Ich hatte eine eigene Piep, wie Großvater zur Pfeife sagte. Natürlich rauchte ich die damals nur als ob, wenn er seine anzündete nach dem Schließen der Fensterladen. Prunkstück auf Großvaters Tisch war ein mittelbrauner Glasaschenbecher. Er war verschrammt und angeschlagen. Aber je nachdem, wie das Kerzenlicht darauf fiel, glitzerte er in herrlichen Farbtönen. Nur das Kaleidoskop vom Großvater konnte dieses geheimnisvolle Glitzern übertreffen. Eine Tischdecke gab es natürlich nicht auf dem Tisch, Eine Tageszeitung reichte da völlig aus, um das Holz zu schonen. Großvater war eifriger Zeitungsleser und ich sah stolz, und ich war sehr stolz, wenn ich meine Lesekünste vorführen konnte. In der Tischschublade wusste ich ein Durcheinander von Knöpfen, Nägeln, bunten Steinen, Schnüren und allerlei Krimskrams für Basteleien. Das Schönste an solchen Abenden aber war, wenn ich Großvater beim Auffädeln der Tabakblätter helfen durfte. Dabei erzählte er oft von früher, als er noch ein junger Mann war und auf dem Lande wohnte. Die langen Schnüre mit seiner Tabakernte wurden zum Trocknen immer unter die Zimmerdecke gehängt. Dadurch lag ein leichter Tabakgeruch über allem. Auch seine Kleidung strömte diesen Geruch aus und sein sorgfältig beschnittener Schnauzbart hatte tabakvergilbte Spitzen. In den wunderlichen Tisch, die Gespräche, ja selbst den würzigen Tabakgeruch trage ich bis heute im Herzen. Denn bei Großvater war es einfach nur schön.
Vielen, vielen, vielen Dank.
Danke.
Darf ich bitten um den nächsten Leser?
Ich mache mal von unten.
Ja, unten oder so durcheinander, ich habe es ja gemischt. Ne?
Ja. Ach, Herr Hohmann darf.
Ja, das dauert ein bisschen, aber es wird.
Na so, Computer ist natürlich auch so eine Sache, ha? Du bist erstmal
den richtigen Bildschirm finden. Bei mir wird es ja immer ein bisschen tierisch, das ist ja bekannt.
Naja, und du musst erstmal einen richtigen Bildschirm finden.
Ja, eben. Und es sind ja alles nun auch keine eigenen Produktionen, und da ist es schon erlaubt, mal nachzuschauen.
Du stellst uns heute jemanden vor im Schlafanzug, sehe ich.
Ja, man sieht ja was im Schlafanzug, und bei einem Tier im Schlafanzug, da fällt einem natürlich sofort das Zebra ein. Und als Zoochef oder Tiergartenchef wird man ja Zeit seines Berufslebens immer wieder alle möglichen Sachen gefragt, möglich und unmöglich. Die Tierwelt ist so vielgestaltig, also da gibt es auch so viele Möglichkeiten zu erklären. Und das Schöne ist, wenn man was nicht weiß, gibt es immer noch eine Erklärung, die anderen glauben. Ja, ja. Also mit dem Zebra. Es geht also jetzt hier ums Zebra. Und die wissenschaftliche Erklärung, warum es Streifen hat, ist an und für sich zurzeit die, dass die Tsetse-Fliegen, die in Afrika leben und Seuchen verbreiten, unter anderem die Nagana-Seuche unter Tieren, dass die diese Auflösung von Streifen in dem glitzernden, flimmernden Sonnenlicht, die können also keine Körper feststellen. Es ist also ein Schutz vor der kleinen Tsetse-Fliege. Warum der Löwe nicht solche Streifen hat, ich weiß es nicht. Aber vielleicht war er nicht so clever wie das Zebra. So, ich lese hier aus einem Buch aus, was eine Sammlung darstellt afrikanischer Deutung, was also die Afrikaner ihren Kindern erzählen, wenn die so dumme Fragen stellen. So, und da geht es also jetzt darum, um das Zebra. Das erste Zebra, das ist also eine Geschichte der Angoni aus Zentralafrika. Es gibt viele Stämme in Afrika, also auch die Angoni. Ich habe noch nie einen gesehen, aber wird schon geben. Am Anfang, als auf der Erde alles neu war, waren sich auch alle Tiere ähnlich. Keines hatte besondere Hörner oder ein buntes Fell. Der Schöpfer arbeitete fleißig, um sein großes Werk zu beenden und erfand eine Menge Hörner in verschiedenen Größen und Formen und Felle in vielen Arten und Farben. Als er fertig war, legte er alles in eine Höhle in der Nähe des Ufers eines großen Sees. Dann schickte der Schöpfer eine Nachricht an alle Tiere, die in der Steppe lebten. Sie sollten am nächsten Morgen zur Höhle kommen und Hörner und ein Fell aussuchen, das am besten zu ihnen passe. Das gab eine große Aufregung und Spannung, und die Tiere waren alle begierig zu sehen, was der Schöpfer für sie wohl geschaffen hatte. Alle? Das heißt, mit Ausnahme von Zebra, dessen einzige Sorge im Leben das Futter war Und tatsächlich war den Tieren wohl bekannt, dass Zebra sehr verfressen war. Als alle anderen Tiere beim ersten Tageslicht zum See aufbrachen, schloss sich Zebra nicht an. Wenn es einen so langen Weg machen sollte, so wollte es zuerst ein gutes Frühstück mit köstlichem Gras haben und es konnte nicht verstehen, warum es die anderen Tiere wegen der Aussicht auf Hörner und Felle so heilig hatten. Obwohl die anderen Tiere es drängten, zur Höhle zu eilen, maulte Zebra, es würde zur gegebenen Zeit schon nachkommen, sobald es mit dem Frühstück fertig sei. Das sagte es mit einem Maul voll Gras, sodass die anderen Tiere das unmanierliche Zebra angewidert verließen. Einige Stunden später fand Zebra, dass es satt sei, schlenderte langsam zum See und folgte der breiten Spur, welche die anderen Tiere hinterlassen hatten. Als Zebra näher zum See kam, liefen schon einige Tiere in die Steppe zurück und Zebra staunte über ihr neues Aussehen. Elefant hatte eine eher bescheidene Haut ausgewählt, machte es aber mit ein paar wunderbarer Stoßzähne aus Elfenbein wieder wett. Löwe hatte ein elegantes dunkles Fell ausgesucht, mit einer königlichen Mähne aus langen schwarzen Haaren. Säbelantilope trug ein glänzendes schwarzes Fell und gefährlich aussehende, ausladende gebogene Hörner. Ein Tier nach dem anderen lief in seinen nagelneuen Kleidern an Zebra vorbei. Schließlich, gerade als es die Höhle betreten wollte, begegnete Zebra Nashorn. Unglücklicherweise ist Nashorn sehr kurzsichtig. Es hatte einen Anzug gewählt, der mehrere Nummern zu groß war und ziemlich ausgebeult aussah. Außerdem hatte es zwei Hörner ausgesucht, die nicht die gleiche Größe hatten und die sich auf die Nase gesteckt. Alles im Allen sah Nashorn eher seltsam aus, aber es schien mit sich sehr zufrieden zu sein. Als Zebra in die Höhle kam, war als einziges Fell ein kräftig schwarz und weiß gestreiftes übrig geblieben und es konnte keine einzigen Hörner mehr finden. Nach der langen Wanderung war Zebra aber wieder recht hungrig geworden, weshalb es schnell das verbliebene Fell ausprobierte. Es passte ihm ausgezeichnet und weil sein Magen rumorte, war es ihm egal, wie seltsam es darin aussah, auch war es ihm gleichgültig, dass es keine Hörner mehr fand. In der Steppe bewunderten sich unterdessen alle anderen Tiere in ihren nagelneuen Kleidern. Als auch Zebra in die Ebene kam, achtete es nicht auf die anderen. Es senkte nur seinen Kopf und fing an, sein Mittagessen zu mampfen. Die anderen Tiere aber bemerkten bald das verrückte schwarz-weiße Fell und begrüßten deshalb Zebra mit Johlen und Gelächter. Seht nur das gefräßige Zebra in seinen komischen neuen Fell und ohne Hörner, rief Ducker Antilope verächtlich, und bald stimmten alle anderen Tiere in dieses Liedchen ein. Dem Zebra war das egal. Was bedeuteten schon Hörner, wenn alles, was wirklich zählte, genug zartes, grünes Gras zum Fressen war? Wann immer man wollte, bis auf den heutigen Tag, hat Zebra keine Hörner gebraucht. Aber es ist immer wohl genährt und hat ein glänzendes, eigenartig schwarz-weiß gestreiftes Fell. So, nur wissen wir's.
Halt. Ja. Du weißt doch schon, wie dass ich kein Löwe bin, ne?
Ja, aber ich meine, Respekt einflößen schon.
Du kannst schon Fuchs zu mir sagen, ne?
Ja, das ging hier um die Mähne.
Ich würde mir ja mal eine Geschichte mit dem Fuchs wünschen.
Ja, wenn vielleicht finden wir was. Ja, ich werde mal eine Fuchsgeschichte. Wenn nicht, dann muss ich eine selber schreiben.
Du musst nicht den Obersten nehmen.
Du musst nicht die Obersten nehmen. Nehmen wir von unten. Nehmen wir von ganz unten. Wen haben wir denn hier? Christine Jakob haben wir hier. Christine Jakob. Na bitte.
Soll ich dich noch anmoderieren?
Anmoderieren? Ich weiß es nicht. Schönen guten Nachmittag. Geplant war ja heute ein bisschen Lieblingsstücke lesen. Wir haben hier... ja, wir halten uns nicht an Plan, macht aber auch nichts. Wir haben hier, wir halten es mal hoch, die Heule-Eule. Ein großes Werk der Weltliteratur in einer Reihe zu nennen mit Anna Karenina. Ist leider nicht von uns, aber wir lesen es trotzdem mal vor. Es kam gut an.
An einem Nebeltag hörte man im Wald ein schreckliches Heulen. Die Tiere erschraken, war das ein Wolf? Der Igel stellte mutig seine Stacheln hoch und ging nachsehen, doch hinter dem Busch saß kein Wolf, sondern nur eine kleine Eule, die schrecklich laut heulte.
Was ist los?
Fragte der Igel.
Bist du aus dem Nest gefallen?
Die kleine Eule schüttelte den Kopf und heulte weiter. Da landete ein Rabe neben der kleinen Heule-Eule und fragte:
Kra, willst du mit bunten Sternchen spielen?
Doch sie schüttelte den Kopf und heulte weiter. Nun hüpfte ein Eichhörnchen daher und rief:
Die kleine Eule hat bestimmt Hunger.
Sie steckten ihr eine Nuss in den Schnabel, aber die Heule-Eule spuckte sie wieder aus und heulte weiter.
Eulen essen keine Nüsse, du Nuss,
sagte der Maulwurf, der seinen Kopf aus der Erde steckte. Er wuselte zur kleinen Eule und versprach:
Wenn du aufhörst zu heulen, schenke ich dir was Schönes.
Der Maulwurf machte eine hübsche Kette aus Wiesenblumen, aber die kleine Heule-Eule schüttelte den Kopf und heulte weiter. Nun kam der Hirschkäfer angekrabbelt und sagte streng:
Jetzt ist aber Schluss mit der Heulerei, früher hättest du was nicht gegeben. Soll ich dich in den Po zwicken?
Jetzt heult die kleine Eule noch viel, viel lauter.
Man darf doch einer kleinen Eule keine Angst machen,
schimpften die Tiere. Der Hirschkäfer schämte sich und sagte:
Ich hab doch nur Spaß gemacht. Schaut, da ist ein altes Spinnennetz zum Schaukeln. Eulen mögen das.
Sie schaukelten die kleine Eule hin und her. Der dicke Maulwurf brummte sogar ein Schlaflied. Doch die kleine Heule-Eule heulte weiter, bis sie plötzlich aus dem Schaukelnetz flog und zu Mama Eule flatterte. Diese umarmte ihr Kind und fragte:
Na, kleine Heule-Eule, warum heulst du denn so?
Alle Tiere spitzten die Ohren, das wollten sie auch gern wissen. Die kleine Eule hörte auf zu heulen, sie schniefte, dachte nach und piepste dann leise:
Ich hab's vergessen.
Ich würde den Autor nennen, du den Titel und dann leg mal los. Ne?
Genau.
Ich mach den Autor, ja. Ja, wir lesen jetzt auch noch was vom lieben Rudolf Hess.
Zweisamkeit.
Du bist nicht mehr die Apfelblüte, bist nicht mehr jung und frisch. Du ähnelst sehr dem Apfelstrudel auf unserem Küchentisch.
Hör, was ich zu sagen hab, du alter böser Mann. An deinem alten Runzelkopf ist fast kein Haar mehr dran. Das Haar, das du zu bieten hast, ist schon fast silberweiß. Du bist nicht mehr so weit entfernt von einem alten Greis.
Das ist ein garstig arges Wort, das du zu mir jetzt sprichst. Siehst du denn in deinem Spiegel dein wahres Antlitz nicht? Die süßen roten Apfelbäckchen sind schon mehr als reif. Und dein Tanz als Ballerina ist nur noch lahm und steif.
Du warst einst wie ein Feuersturm voller Leidenschaft. Du bist nur noch ein armer Wurm. Der Sturm ist längst erschlafft. Du hast geübt und auch gelernt, wie man den Widerrock entfernt. Du warst davon so sehr besessen. Du bist davon heute sehr entfernt. Du hast es längst vergessen.
Vergiss den Hader und den Zank. Dies war einst unsere Liebesbank. Die Jugend ist stets kurz bemessen. Lass uns das arge Wort vergessen. Der Herbst uns golden Gaben gibt, wo man vielleicht sich neu verliebt.
Machen wir noch einen in verteilten Rollen. Das ist diesmal sozusagen von uns. Nein, es ist von mir, aus meinem Blog, Jakobs Wege.
Ich habe damit nichts zu tun.
Nein. Es heißt, auch das wurde schon mal gehört, aber was so ist. Wir müssen nicht reden. Ich, der letzte Schütze Arschenglied, verdammte Scheiße, aber ja. Wir schreiben den 2. Oktober 2013, irgendwas gegen 9.
Es ist produktionsfrei am 3. Oktober, ein Feiertag, erscheint keine Zeitung. Der stellvertretende Redaktionsleiter ist da und meine Wenigkeit, um den Feiertagsdiener ein paar Dinge abzunehmen. Sonst niemand. Im Erdgeschoss klingelt das Sekretariatstelefon. Dutzende Male geht keiner ran. Ist logisch, ist ja keiner da. Also gehe ich mal ran, drücke die Übernahmetaste und schon geht es los. Die Jakobskrönung, schönen guten Morgen.
Warum geht bei euch denn keiner ans Telefon?
Bitte entschuldigen Sie, das Sekretariat ist heute nicht besetzt. Was kann ich denn für Sie tun?
Müller mein Name. Geben Sie mir die Schneider.
Das tut mir leid, meine Kollegin ist heute nicht da.
Typisch. Lässt sich vom Sekretariat verleugnen und verleugnen. Geht nicht mal ans Telefon.
Nein, das ist doch nicht wahr.
Wieso?
Weil sie wirklich nicht da ist und ich bin nicht das Sekretariat. Heute ist produktionsfrei.
Was ist?
Produktionsfrei? So nennen wir es, wenn Redaktionen eigentlich nicht besetzt sind, weil am Folgetag keine Zeitung erscheint.
Ah ja, produktionsfrei also. Geben Sie mir jetzt die Schneider.
Nee, die ist ja nicht da. Aber worum geht es denn? Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen.
Es geht um die letzte Gemeinderatssitzung in und was sie draus gemacht hat.
Am Freitag ist Frau Schneider aber wieder da. Ich notiere ihre Nummer und sie ruft sie zurück. Dann können Sie das mit ihr besprechen.
Das ist doch aber eure Strategie.
Was?
Dinge aus dem Zusammenhang reißen und verkehrt darzustellen.
Also, das kann ich so nicht stehen lassen. Dieser Eindruck ist falsch.
Aber doch. Sie hat die Sitzung überhaupt nicht als Ganzes aufgeschrieben. Sie hat ganz viele Schnipsel draus gemacht.
Aber das geht doch auch nicht.
Wieso?
Wir können in einer Zeitung nicht das Protokoll einer Gemeinderats- oder Stadtratssitzung drucken. Das war vielleicht früher mal so, als in Klammern noch stürmischer Beifall und so stand. Natürlich gliedern wir heute die Sache auf. So wie es Beschlussvorlagen gibt, ergeben sich für uns dann logischerweise auch einzelne Punkte, die wir dann zu Nachrichten oder eben größeren Texten machen. Meinen Sie das? Ich kann Ihnen gerne erklären, wie ich arbeite. Vielleicht verstehen Sie dann, dass es auch um die Auswahl von Informationen geht und nicht darum, jemanden zu schneiden oder fertig zu machen.
Ich weiß, dass wir nicht mehr in der DDR leben. Aber ihr reißt die Sachen, die ich sage, immer aus dem Zusammenhang. Das macht ihr mit Absicht. Das ist Strategie, das ist politisch so gewollt. Erst habe ich gedacht, dass es nur die Meier so macht, weil die als Journalistin per Du mit dem Bürgermeister ist. Schämen sollte man sich dafür. Aber die Schneider ist genauso. Ihr verfolgt eine ganz böse Strategie. Mit mir. Ihr schreibt nie, was ich zu sagen habe, oder ihr reißt es mit Absicht aus dem Zusammenhang, damit ich blöd dastehe. Ihr macht mich fertig.
Das ist ein Verdacht, den Sie vielleicht lieber mit dem Redaktionsleiter oder seinem Stellvertreter besprechen sollten. Der Stellvertreter ist, wie gesagt, auch da. Der ist der direkte Vorgesetzte von Frau Schneider. Ich kann Sie verbinden.
Nein.
Aber ich bin wirklich die falsche Person, um das zu besprechen. Das ist was für den Chef.
Wer, wissen Sie überhaupt, wer ich bin?
Ja, Sie sind Müller. Sie sitzen für die im Gemeinderat.
Woher wissen Sie das?
Ich lese Zeitung.
Ich sag doch Strategie. Ihr habt mich auf der Liste.
Nein, ich kann mir nur Namen und so gut merken. Das ist keine Absicht. Entschuldigung, soll ich Sie jetzt verbinden?
Nein, ich möchte nicht mit dem Chef reden. Ich rede mit Ihnen.
Aber ich sage doch, dass das nichts bringt. Sie sollten mit dem Chef oder seinem Vize reden. Wirklich, Sie müssen sich beruhigen.
Nein, ich rede mit Ihnen. Ich muss mich nicht beruhigen.
Wissen Sie überhaupt, wer ich bin?
Ja, die Sekretärin.
Nee, ich bin Frau Jakobskrönung, ich bin auch Journalistin und arbeite vor allem in der Stadt. Daher kann ich den konkreten Fall jetzt nicht genau erklären, da sind mir zu wenig Details bekannt. Aber der Chef soll ich Sie nun verbinden. Wissen Sie, ich bin genau wie Frau Schneider, nur einfacher Journalist, nur ein bisschen, also viel jünger und eigentlich der Letzte, der hier irgendwas zu sagen hat.
So, so, Frau Jakobskrönung, Sie sind mir jetzt weder positiv noch negativ aufgefallen. Ich lese den Teil der Zeitung, für den Sie schreiben, ja nicht.
Glauben Sie es mir einfach, meistens falle ich den Leuten positiv auf.
Wenn Sie meinen.
Also wie jetzt weiter? Zum Chef verbinden oder die Frau Schneider ruft Sie zurück?
Nee, ich rede doch mit Ihnen.
Aber ich bin doch die Falsche für Ihr Problem.
Aber Sie wissen doch alles besser. Das ist doch auch so eine Strategie von euch Schmierfinken.
Die Beleidigung nehme ich Ihnen jetzt mal nicht krumm, aber trotzdem sollten Sie jetzt wirklich mit dem Chef reden. Ich verbinde.
Nein, ich rede mit Ihnen.
Aber das bringt nichts. Ich lege gleich auf, weil Sie sich nur in Rage reden und ich mich dann auch. Und das ist dann bestimmt nicht schön.
Ach, Sie verdienen doch wohl genug, dass Sie sich mal mit einem kritischen Leser auseinandersetzen können. Ich bezahle ja wohl eine Scheißkohle für das Abo und Sie, ja, Sie sitzen sich den Arsch breit. Sie sitzen sich nur den Arsch breit und machen Ihren Job nicht richtig. Sitzen sich nur den Arsch breit.
Noch einmal, wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Haben Sie meinen Arsch schon mal gesehen?
Nein.
Dann hören Sie zu. Ich bin hier der letzte Schütze Arsch im Glied. Ich bin nicht Chef. Ich kann Sie nur zum Chef durchstellen.
Wie? Sie sind nicht der Chef. Warum rede ich dann überhaupt mit Ihnen?
Soll ich mal was ziehen? Aber nicht verraten. Nicht verraten, nur ziehen? Weil nämlich jetzt ist. Was machen wir jetzt?
Wir machen Pause.
Pause.
Sollen wir noch sagen, wie viele Minuten?
Eine Zigarettenlänge.
Eine Zigarettenlänge, okay.